Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
So, willkommen. Wir starten in eine neue politische Woche. Und wie könnte man das besser, als wie mit dem spannendsten Duo, der schönsten Diskutantin, dem schönsten Diskutanten. Gerald Gross, willkommen. Lange nicht gesehen. Und Eva Schütz, noch deutlich willkommener als der Gerald Gross. Auch herzlich willkommen im Studio. Viel haben wir zu diskutieren und es wird eine spannende Woche, das diskutieren wir am Schluss. Weil spannend wird es in Österreich, spannend war es bereits in Amerika, da fangen wir an. Spannend war es und wird es in Deutschland, das wird unser zweites Thema sein. Und als drittes dann diese großartige Ampelkoalition, die da auf Österreich zukommt, nachdem sie in Deutschland ja gerade so erfolgreich beendet wurde. In diesem Sinn fangen wir mit dem Sieger der letzten Woche an, mit Donald Trump. Das Herz des Gerald Gross lacht. Es gibt kaum einen bekennenderen Trump-Fan außer Harald Wilimski in Österreich als Gerald Gross. Wie ist denn die Einstellung der Eva Schütz zum Donald Trump?
Ich glaube, er hat verdientermaßen gewonnen. Er hat die richtigen Themen angesprochen. Ja. Ist er in seiner Persönlichkeit etwas schwierig und polarisiert, zweifelsohne. Auf der anderen Seite muss man sagen, das, was Kamala Harris geliefert hat in den letzten Wochen und Monaten, war eher durchschnittlich. Also verdienter Sieg für Donald Trump.
Ich finde, sie hat einen sehr guten Wahlkampf gemacht, aber erstens zu spät. Und zweitens, die Frau politisch gesehen ist halt natürlich ein komplettes Leichtgewicht. Darf ich euch aber als Schlag den Großheit ein paar Fragen stellen? Nämlich interessant, um eine Einleitung hier zu haben. Wie viel Prozent der Frauen haben denn Donald Trump gewählt und wie viel Harris? Was schätzt du?
54% Harris und 46% Trump.
Das stimmt nicht ganz, aber fast. 54% Harris ist perfekt. Und 44% waren Trump, weil dazwischen hat sie noch eine Kandidatin
Jill Stein. Gut, ich hab gewusst, wie viele Trump und habe das einfach
ausgedacht. Jetzt eine ganz schwierige Frage an den Mann, der ja unser Mathematikgenie ist, wie wir wissen. Ja? Gerald Gross hat mit den Grundrechnungsarten Schwierigkeiten, aber gar so schwierig kann das ja nicht sein. Wie viele Männer haben Trump gewählt und wie viele Harris?
Ich schätze 60-40. Trump 60-40 Harris.
Alter, bitte. Also
50-50?
54%.
Naja, sind wir knapp
dabei. Trump gewählt und 44%
naja,
Harris.
Ist eine Unschärfe von 4%.
So. Naja, aber das war schon weit daneben. Gut. So, also 1-0 für die Eva, die das haargenau gewusst hat. Frag mich, wie genial diese Herausgeberin des Express.at übrigens ist, nebenbei. So, beim Alter. Wie viele der Jungen unter 30 haben Harris gewählt?
Also Trump haben deutlich mehr gewählt.
Dazu du schaust mit
rein. Nein, ich weiß, dass Trump auch bei den Jungen deutlich vorne war. Ich würde sagen, es haben Harris haben 42% gewählt und Trump 53, 54 wieder.
Ja, es war genau umgekehrt. 55% haben Harris gewählt, 42% nur Trump bei den Jungen. Das ist zwar deutlich besser als beim letzten Mal,
darauf beziehst du dich,
dazugewonnen hat er, und zwar deutlich, aber trotzdem eine klare Mehrheit für Harris. Ja? Wenn es nach den Jungen gegangen wäre, wäre Harris Präsidentin. Wie viel der über 65-Jährigen haben Trump gewählt?
55.
Auch das ist voll?
54.
Nein,
nur, 56.
Nur, was ist das? 49%.
Ja, jetzt wird es langsam unlustig,
Wolfgang.
Wenn die Jungen ihn nicht gewählt haben, die Alten.
Ja,
dann hat ihn der Mittelbau hat
gewählt. Genau.
Der Mensch also, im Mittelbau.
Wie viel, nein, der, wie viel
Wolfgang,
des Mittelbaus? Nein.
Wolfgang, nein. Weißt du, das sind die Umfrageinstitute, die du da gerade alle
zitierst. Das ist kein Umfrageinstitut.
Und die Exit Polls? Ja, das sind die Exit Polls erstellt durch Umfrageinstitute, die gemeint haben, Kamala Harris ist das immer 40. Ja. US-Präsident. Und jetzt konfrontierst du uns mit Zahlen, die alle nicht stimmen.
Aber dieses Resultat stimmt ja mit dem Endergebnis überein.
Naja, logisch. Irgendwann wird er wohl recht.
Sag mir, wo hat der Trump am meisten gewonnen?
Am Land.
Das stimmt auch.
Ja, und zwar zu 99%. Und die Großstädte.
Nein.
Und die Großstädte. Der gesamte ländliche Bereich ist an Trump. Ja, das ist halt der gesamte ländliche Raum. 90% des ländlichen Raums sind an den.
63%.
In Wahrheit sind 100% des ländlichen Raums an den Trump gegangen und alle Städte an die Kamala Harris.
60% von Kamala Harris.
Ja, ich bin ja kein amerikanischer Demograf.
Und jetzt aber noch die Zwischenfrage. Wo muss der Trump gewonnen haben, wenn die Jungen und die alten Kamala Harris gewählt haben?
Im Mittelbau.
Genau. Nämlich bei den Menschen, die wirklich arbeiten und bei denen es wirklich ums Geld ankommt.
Im Mittelbau, bei den
Männern. Hat der Trump dramatisch gewonnen, nämlich 53% und die Kamala Harris hat nur 45. Und deshalb hat sich dann dieses Ergebnis.
Großartig. Aber ich glaube, er hat auch bei den Latinos dazu gewonnen.
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Wie ist es bei den Latinos ausgegangen? Was glaubst du?
Nein, da war Harris noch immer vorne, Trump hat aber dazu gewonnen. Also ich würde sagen, bei den Latinos 56 für Harris und 52 für
Also den
für
Punkt lass mal gelten für dich, es waren 53% nur für Harris und 45 für Trump. Und das war vermutlich ein ganz, ganz wahlentscheidendes Motiv, weil da hatte der Joe Biden das letzte Mal noch 68% bei den Latinos.
Das ist ihm wirklich gelungen.
Das heißt, da hat ein wirklicher Erdrutsch stattgefunden. Und man muss dazu sagen, Trump hat natürlich in einigen Zielgruppen entscheidend gewonnen. Er hat bei den Jungen stark zugelegt, auch wenn die Kamala Harris dort gewonnen hat. Auch dort hatte Biden weit über 60%. Er hat bei den Latinos dramatisch zugelegt. Er hat sogar bei den Schwarzen zugelegt. Von 5 auf 12%, immerhin 86% Harris. Und er hat auch in den Städten zugelegt, obwohl dort Kamala Harris mit 60-37 gewonnen hat. Was schließt man daraus, Eva Schütz? Das ist natürlich nicht nur der Gewinner, sondern warum hat er gewonnen?
Weil er auf zwei Themen ganz groß gesetzt hat. Auf der einen Seite das Migrationsthema und die Abschiebung von straffällig gewordenen Migranten. Das ist in den letzten 4 Jahren überhaupt nicht gelungen, da eine Lösung zu finden. Das ist den Amerikanern zu viel. Auf der anderen Seite das Thema Inflation. Auch die Amerikaner spüren, dass ihnen weniger Geld überbleibt. Auf der anderen Seite ein bisschen dieses Anti-Wokeness-Thema. Das ist den Menschen dort zu viel. Das ist ja in Amerika noch deutlich, deutlich stärker als das in Europa. Es ist ein bisschen übergeschwappt zu uns, aber dort ist, glaube ich, die Abneigung mittlerweile enorm groß geworden. Das waren die Themen, auf die er gesetzt hat.
Aber jetzt zeigen doch alle Umfragen, und du hast es ja angesprochen, und alle Analysen, dass er in Wahrheit wegen der Wirtschaft gewonnen hat. Ja. Es ist ja so, dass Bill Clinton immer gesagt hat, it's the economy, stupid, und ja auch versucht hat, dass das Stupid Harris beizubringen, that it's the economy. Aber sie hat ihm nicht geglaubt, sie hat halt weiter mit
sie hat sich auf diese Frauenthemen, auf das Abtreibungsthema gesetzt und ja, so weiter. Genau. Das ist ihr ja offenbar auch gelungen, da ein bisschen zu mobilisieren, aber das hat natürlich nicht ausgereicht. Und natürlich diese Subventionierung mit diesen 380 Milliarden Euro in diesem ganzen Green Energy Bereich, das ist, glaube ich, auch etwas, was die Amerikaner, die ja doch deutlich wirtschaftsliberaler eingestellt sind, so nicht gutiert haben.
Das ist vorbei jetzt, das ist muss vorbei man dazu jetzt, ja. sagen. So, warum hat der Trump gewonnen und was wird sich jetzt ändern? Warum lacht dein Herz so?
Mein Herz lacht, weil Donald Trump gegen ein vereinigtes System der Medien, der Künstler, der Kulturschaffenden und gegen das gesamte politische Establishment in den USA, aber jetzt kommt's, auch in Europa gewonnen hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, jeder, aber absolut jeder, der irgendetwas publiziert und nicht im Social-Media-Bereich tätig ist, hat ihn als Faschisten, als Diktator dargestellt. Staatsanwälte haben sie auf ihn gejagt, Richter haben sie auf ihn gejagt, sie wollten ihn in Wahrheit vernichten. Und am Ende haben sich die Bürgerinnen und Bürger, und zwar nicht knapp, sondern mit einem ordentlichen Abstand, auch bei den Public Votes, durchgesetzt und haben in Wahrheit Donald Trump gewählt. Das ist demokratiepolitische Normalität. Eva Schütz hat vollkommen recht. Das Wokeness, Gender Gaga, Regenbogen, alles drum und dran, wo man mittlerweile von Amerika diese ganze Tendenz nach Europa überschwappen sehen, wo man plötzlich mit 5, 6 Jahren Kinder früh sexualisiert und ihnen mit 10 Jahren erklärt, dass sie in einem falschen Geschlecht wohnen. Das ist auch enterledigt. Und daher sage ich, Donald Trumps Wahl ist in Wahrheit ein Segen für Amerika. Warum? America First Politik. Das ist ja mal nicht schlecht. Das ist in Wahrheit die ureigene Aufgabe eines Standesvertreters, seines Standes, der Politik, sein eigenes Land zu vertreten. Und im Übrigen hat er alle europäischen Staatskanzleien blamiert, und zwar so richtig mit dem Scheißbesen, von oben bis oben. Er hat die Gülle richtig über ihn ausgeschüttet und ich muss sagen, herrlich. Vielleicht kommen sie dann einmal in Österreich oder in Deutschland drauf. Mit einer Ausnahme, Viktor Orban, genau so ist es. Und vielleicht kommen sie dann in Österreich und in Deutschland einmal drauf, ja, dann regieren wir vielleicht doch nicht gegen das Volk und nicht gegen demokratische Wahlen. Das wäre ja mal eine Geschichte, eine Einstellung, die wir aus den USA übernehmen können.
Aber da ist der Gerald Groß, glaube ich, ein bisschen zu optimistisch, weil man sieht ja auch jetzt in der Nachwahlberichterstattung über Donald Trump, dass sich da an der Tonalität so gut wie nichts geändert hat. Ja. Man fährt jetzt eigentlich lustig weiter fort und erklärt, dass er ja eigentlich nur gewonnen hat, weil und das und hin und her. Also man findet da relativ viele Ausreden. Also, dass du glaubst, dass sich da die Medien jetzt ändern werden, ist ein hehrer Wunsch, aber ich fürchte, zumindest
nein,
so wie es sich jetzt
abzeichnet, wird es nicht. Weißt du, was das Schöne ist an der Geschichte? Die Medien werden sie nicht ändern. Sie werden immer kleiner. Sie sind weg. Und am Ende sind sie weggefegt. Sondern die Wirkmacht haben sie nicht mehr. Das heißt, das, was ich hier ausdrücken will, alle amerikanischen Medien, ja, bis vielleicht auf Fox, Washington Post hast du richtigerweise
gesagt. Nein, nicht Washington
New York.
Washington Post ist das Serienmedium.
Nein, Jeff Bezos hat keine Wahlempfehlung abgegeben.
Aber
alle Medien haben sich in Wahrheit eingehängt und haben gesagt, so, jetzt vernichten wir den Trump. Die Künstler, Taylor Swift, Beyoncé, wie sie alle geheißen haben, alle haben gesagt, sie vernichten Donald Trump. Und du siehst, wie wenig Wirkmacht diese Personen haben, die sich wirkmächtig darstellen. Genauso ist es. Ja. Und das erleben wir in Österreich auch. Das erleben wir in Österreich auch. Alle möglichen Vereine, alle möglichen Institutionen, Glaubensgemeinschaft, alle sagen, man darf die FPÖ nicht wählen. Und der Wähler sagt, jetzt erst recht wähle die FPÖ. Das machen sie jetzt in der Steiermark auch. Und fangen sie an, Duelle herbeizuschreiben und die Umfragen irgendwie zu frisieren. Und nur, und ja, man darf nicht, weil das ist der Wolf im Schafspelz, der Kunasek, und ich weiß nicht, wer ist, und der Kickl auch so schlimm. Und der Wähler sagt, jetzt erst recht, weil man so. Das heißt, das gesamte mediale Establishment und die ganzen Menschen, die quasi Opinion Leader sind und glauben, sie wären welche, das ist weg vom Fenster. Das hat sich erledigt.
Ja.
Was wird denn jetzt werden mit Trump als US-Präsident? Müssen wir da zittern als Österreicher?
Nein, ich glaube, er hat ja schon in seiner ersten Administration gezeigt, dass er das relativ ruhig eigentlich über die Bühne gebracht hat. Was sicher ein Thema ist, sind die Zölle, die er einheben möchte. Das wird wahrscheinlich in erster Linie die Autoindustrie betreffen. Dann wird man sehen, was er dann tatsächlich auch tut. Sicher auch spannend, was passiert im Krieg in der Ukraine. Er hat ja angekündigt, dass er das in 24 Stunden beenden wird. Die Hälfte der Militärausgaben werden ja durch die Amerikaner finanziert. Wenn er das einstellt, wird sich dort sicher relativ schnell zumindest Friedensverhandlungen ergeben müssen, weil es die Ukraine nicht aufrechterhalten wird können. Das kann man so und so sehen. Prinzipiell, glaube ich, ist Frieden immer was Positives, wenn Menschen nicht mehr sterben und sich auch die Situation dort
ändert. Er hat ja schon mit Putin und Zelensky telefoniert, teilweise unter Hinzunahme von Elon Musk. Das ist ja der Gewinner dieser Wahl.
Das ist der Gewinner
dieser Wahl. Elon Musk ist ja ein Phänomen, oder? Dieser Mann ist wirklich ein Genie, weil der hat zur richtigen Sekunde mit absolutem Wahnsinnsrisiko, weil der wäre ja halber ruiniert gewesen, auf Donald Trump.
Ja, ich glaube nicht nur Elon Musk, der ist jetzt der irgendwie augenscheinlichste, aber auch Peter Thiel hat ja schon im ersten Wahlkampf Trump unterstützt, während ja andere sozusagen sich eher auf die Seite von Kamala Harris geschlagen haben. Also dass sozusagen Unternehmen den Wahlkampf in den USA oder Unternehmer da hohe Summen bezahlen, das ist in den USA üblich, das ist jetzt auch nichts ganz Neues, das ist dort seit jeher so, die Wahlkämpfe werden ja nicht durch Parteien
finanziert. Aber Elon Musk wird jetzt natürlich unglaublich profitieren. Musst du dir vorstellen, der hat 111 Millionen eingezahlt und am ersten Tag nach Trump bereits 28 Milliarden mehr Vermögen.
Naja, höheren Börsenwert, das kann man natürlich auch nicht
in Liquidität.
Umzusetzen, ist das auch wieder weg. Nein, absolut nicht. Nein, die Frage ist halt, welche Stellung wir dort haben, was vielleicht schon ein bisschen problematisch ist, wenn er sich dann selbst kontrolliert in einem Regierungsposten.
Auch selbst beauftragt.
Und auch selbst beauftragt, aber ich nehme an, da wird man sich irgendwelche Compliance-Regeln finden müssen, weil ansonsten
ja, die Compliance-Regeln vom Trump, die möchte ich gern kennenlernen.
Jo, bitte, du kannst sehr.
Was sagst denn du zu Elon Musk und was sagst du dazu, wie es jetzt weitergeht mit den USA?
Gut so. Ich finde, dass Elon Musk hier im Gegensatz zu Peter Thiel, der ja noch vor einem halben, dreiviertel Jahr gewackelt hatte, den man erst ein Rückgrat einbauen musste, dass er einigermaßen.
Trump, so, der hat ja. Der Trump ja aufs Abstück.
Eben, so ist es. Naja, nachdem Peter Thiel Donald Trump ausgerichtet hat, er will ihn eigentlich eh nicht. So, der Elon Musk war da richtig mutig. Der hat in Wahrheit volles Risiko genommen und hat die. in Amerika, einem Land, wo es eben keine Parteienfinanzierung gibt, wo Unternehmer dafür aufkommen, wo Spender, Kleinspender, Großspender, Mittelspender, alles von $50, $20 bis zu 100 Millionen Dollar, hat in dem Fall ganz geschickt, weil ein Unternehmer ist aufs richtige Pferd gesetzt. Natürlich High Risk. Mir gefällt, was Elon Musk macht. Natürlich die gleich erratische Person wie Donald Trump, braucht man nicht reden. Schauen wir uns seine Tweets auf X an, was der da den ganzen Tag von sich gibt. Alles drum und dran. Aber warum schätze ich Elon Musk? Elon Musk schätze ich deswegen, weil er diese Zensur auf Twitter endlich aufgegeben hat, weil er diese Zensur auf X unterbunden hat, weil X durch ihn zu einem richtigen Meinungsspektrum soll er, die Leute, die sie alle überschätzen, der Nächste, der Armin Wolf, trommelt seit Jahren gegen die Freiheitlichen, erklärt mir, dass ich strafrechtlich verurteilt worden bin mit der Frau Schnabel, fleckt jeden an, der nicht auf drei am BAM ist, alles im Interesse der Propaganda-Orgel seines eigenen Zwangs finanzierten Gebührensystems und am Ende kommt es drauf, sie haben keine Wirkmacht mehr. Lassen auftreten, gibt es ihm ganze Sendungen, 3-4 Stunden, es interessiert keinen mehr, was der Herr Wolf sagt, es interessiert keinen mehr, was der Öffentlich-Rechtliche in Deutschland sagt, es interessiert keinen, was die ganzen Medien in den USA gesagt haben, das ist vorbei. Wer es nicht kapiert hat, vor einer Woche, also insgesamt vor exakt 6 Tagen ist ein neues Medienzeitalter angebrochen. Ja? So. Und das Medienzeitalter ist kein bevormunderndes mehr und jeder, der mit der Information am schnellsten beim Mann ist, in Wahrheit das typische Zeitalter für OE24 und für Express ist angebrochen. Die großen Orgeln sind unbeweglich, sie versuchen nur mehr zu bevormunden, sie versuchen Meinung zu bilden und die kleinen Unternehmen, die in Wahrheit schnell bei der Information sind, schnell die Meinung übertragen, schnell die Meinung in Social Media hineinposten, schnell dafür sorgen, dass das aussickert, sind die großen Gewinner. Das ist die Wahl von Donald Trump. Der Öffentlich-Rechtliche kann sich in Deutschland mit seinen Direktoren die 400.000 Euro alle verdienen oder noch mehr, kann sie das eigentlich hochschmieren. Das ist alles erledigt. Die sind in Wahrheit desavouiert worden. Wenn ich allein daran denke, was Stern und Spiegel die letzten 2 Jahre mit dem Donald Trump aufgeführt haben, oder noch das Profil und wie es alle geheißen haben, das geht doch nicht. Und die Amerikaner, Faschist. Und da kommst du dann trotzdem drauf, ja, die Amerikaner haben auf den Stern und das Profil und den Spiegel nicht so ganz gehört und auf den Herrn Scholz. Ja. So, es gibt einen Durchbruch der Menschen gegenüber den Mächtigen. Und das gefällt mir. Das ist die Robin Hood-Legende, die da zum Ausdruck
kommt. In Europa vielleicht ein bisschen Zeit verzögert, weil du durch diese Medienförderung natürlich einfach diese Wirtschaftlichkeit nicht brauchst. Und dadurch, glaube ich, geht es ein bisschen langsamer bei uns, weil du halt immer diese toten Pferde ein bisschen am Leben erhältst noch.
Ja, aber die Zombie-Medienunternehmen, die spülst die nächsten 1-2 Jahre.
War eine spannende erste Runde. Wird gleich noch spannender, weil jetzt reden wir über Deutschland. Wir sind gleich wieder zurück, kurze Werbepause und dann sprechen wir über den Erfolg der deutschen Ampelkoalition. Wir sind gleich wieder da.
Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, Montag haben wir, und damit haben wir das Duell, Eva Schütz, willkommen, zu Gerald Gross, besonders willkommen, der große Sieger der Woche, der Trump-Fan, der Bekennende. Neben Harald Wilimski kenne ich keinen, der so Trump-liebend ist wie Gerald Gross. Ja?
Ich würde mal grundsätzlich sagen...
Ich war mit Gerald Gross auf einer Trump-Veranstaltung in New York und bin monatelang dafür geprügelt worden.
Ich würde sagen,
dabei,
dass das überhaupt
bis jetzt
ein super Jahr war. Ich habe gesagt, die FPÖ wird auf Platz 1 bei der EU-Wahl liegen. Check. Ich habe gesagt, bei der Nationalratswahl auf Platz 1 liegen. Check. Ich habe gesagt, Donald Trump wird nicht glatt, sondern klar liegen. Check. Und ich sage dann, Mario Konasek wird in 2 Wochen Landeshauptmann der Steiermark.
Darüber reden wir.
Check. Also,
und was
ich würde sagen, ein Checkpot dieses
und
Jahr.
Du sagst, ja? AfD wird die nächste Bundestagswahl gewinnen?
Ich sage, die AfD hat ein Potenzial in Deutschland von 25% mit der Alice Weidel, wenn sie einen guten Wahlkampf machen, wenn sie selbstdiszipliniert sind, wenn sie nach innen ein loyales Prinzip verwenden, wo jeder am Strang zieht, wenn sie ihre Gaukler und Vögel und Clowns ein bisschen außen vor lassen und da mal wegputzen anfangen, die sich durch die letzten Jahre halt aus karrieretechnischen Gründen angekettert haben. Und wenn die einen klaren, stringenten Kanzlerwahlkampf führen mit einer echten Kanzlerkandidatin, Alice Weidel, dann wird es funktionieren. Ich meine, der Herr Habeck, Kinderbuchautor, hat gerade nur mehr 6% in der Wählergunst und ruft das Kanzlerduell aus. Der Herr Scholz hat eine ganze Regierung an die Wand geführt, hat die deutsche Volkswirtschaft ruiniert, hat den Einzelfall prolongiert, hat die Rezession, die Inflation in Wahrheit ausgelöst, hat das ganze deutsche Volksvermögen Vermögen nach Kiew gespielt und sagt am Ende mit seinen 12-13%, ich will der nächste Kanzler werden. So ungefähr wie der Erich Honecker in Chile gesagt hat, ich will als DDR-Diktator wieder zurückkommen. Ich meine, die Geschichte ist gegessen. So, da wird es ein großes Duell geben in Deutschland, das prophezei ich heute schon. Das wird sich abspielen zwischen der CDU und dem Herrn Merz und das wird sich abspielen zwischen der AfD und der Alice Weidel. Und dazwischen wird nicht viel vorkommen, weil, noch einmal, ausgerechnet an Trump, ich bin ja dem Donald Trump wirklich dankbar. Ich meine, der gewinnt und faked mit seinem Wahlsturm aus den USA die deutsche Ampel am gleichen Tag an. Ja, ist ja toll in Wahrheit. Das ist ein Heiliger. Ich habe schon vorige Woche gesagt, in Altötting, dort wo die große Marienfigur ist, versuchen die Deutschen jetzt eine Figur von Donald Trump aufzustellen, damit die Menschen sich bedanken können. Vergötz Gott, rufen sie aus ganz Bayern bis nach Hamburg hin, aber vergötz Gott, Donald Trump, dass du uns den Herrn Scholz, den Herrn Habeck, die Frau Baerbock kann ja keiner brauchen. Der Donald Trump spricht kein Englisch, die Annalena Baerbock kein Deutsch, kein Englisch, die Claire de War against Putin an der Frontlinie, wie wir wissen. Ich meine, Gott sei Dank bleibt uns diese außenpolitische Katastrophe die nächsten 4 Jahre der Sport.
Gut, glaubst du auch, dass Donald Trump der Auslöser war dafür, dass die deutsche Ampelkoalition zurückgetreten ist? Oder war es nicht eher der Herr Lindner und dieser unfassbare Streit und diese unfassbare Unfähigkeit dieser Ampelkoalition?
Ja, es ist ein interessanter Zufall, vielleicht ein bisschen Rückenwind, würde ich da sogar zugestehen. Natürlich war es der Christian Lindner, der natürlich so einen großen Druck mittlerweile von seinen Unterstützern, und es ist ja im Großteils die deutsche Industrie, bekommen hat. Vor allem diese Obergrenze im Budgetdefizit nicht mehr anzuheben, dass er da, glaube ich, einfach nicht mehr raus konnte. Ich habe ihn ja mal getroffen vor, glaube ich, 2 oder 3 Monaten in so einer Runde auch mit entsprechenden deutschen Industriellen. Da war, auch da hat man diesen Druck schon stark gespürt, dass man gesagt hat, okay, was tut ihr dort? Na, offenbar seid ihr nicht in der Lage, gewisse Dinge zu verhindern. Ihr seid schon gar nicht in der Lage, gewisse Punkte zu platzieren. Also bitte raus aus dem, bevor dieses Desaster noch größer wird. Na, eine industriefreundlichere Politik, ein Abwenden von diesen viel zu hohen Energiepreisen, Standortbestimmungen zu schaffen, dass man in Deutschland produzieren kann, weil das sind ja schon viele Betriebe auch, die gerne in Deutschland bleiben möchten und wo sich das einfach...
Eva, man muss ja sagen, diese deutsche Ampel hat ja die deutsche Wirtschaft an die Wand gefahren.
Komplett.
Und zwar total Schaden.
Ja.
Vor allem, wenn man das jetzt mit Amerika vergleicht, das wird sich ja in den nächsten 1-2 Jahren noch katastrophal auswirken. Die deutsche Wirtschaft ist am Ende, wie man an Volkswagen sieht, nur als ein Beispiel. Ne?
Die deutsche Wirtschaft ist am Ende aufgrund der hohen Energiepreise, aufgrund dieses ganzen grünen Wahnsinns, der ja prinzipiell von der Idee her schon eine gewisse Berechtigung hat, aber man muss halt auch durchdenken, was man tut. Man muss ja zumindest über Schritt 1 oder über Schritt 0 mal zu Schritt 1 kommen, in einer realistischen Umsetzungsweise, sodass nicht ganz Deutschland vor die Hunde geht und auf der anderen Seite diese unfassbar misslungene Migrationspolitik, wo man immer wieder dann ein paar Versprechen abgibt, überhaupt nicht schafft, das in den Griff zu bekommen, wo der Volkszorn jetzt langsam auch...
Warum ist jetzt die Ampelkoalition gescheitert? Wegen Donald Trump oder warum?
Naja, ich glaube, weil einfach der Druck auf Christian Lindner zu groß geworden ist, weil man das Budgetdefizit nicht noch weiter erhöhen wollte. Und da gab es ja diese ganz lustige, ich meine, du kennst das sicher auch, Robert Habe, glaube ich, das war dann bei Lanz, wo er gesagt hat, naja, so ein Budget kann man halt nicht machen, weil man weiß ja nicht, was nächstes Jahr kommt. Und da könnte dann der Krieg in der Ukraine aus sein oder es könnten Unwetter passieren. Also das ist eine komplette intellektuelle Bankrotterklärung von allem. Also man kann halt keinem Kinderbuchautor das Wirtschaftsministerium geben und wenn er das nicht kann, dann gibt man ihm noch das Finanzministerium dazu. Also das ist ja eigentlich, das war ja eigentlich schon clownesk, was sich dort abgespielt hat. Man hat sich nur wundern können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bezieht...
Die haben das Land ruiniert und damit natürlich auch unser Land, das ja durch unsere Grünkoalition noch einmal aufgedoppelt wurde, der Blödsinn.
Kann man sagen, 58% der österreichischen Exporte gehen eben nach Deutschland. Wenn es dort nichts mehr hin zum Exportieren gibt, dann ist natürlich Österreich stark betroffen. Und in Österreich hat man sich wahrscheinlich immer gedacht, bei Schwarz-Grün, dort ist noch viel schlimmer, da geht noch ein bisschen was.
Gerhard.
Naja, ich würde sagen, nicht nur die Ampel hat Deutschland ruiniert. Es war die CDU und die CSU mit, die Scheinkonservativen. Das Problem ist, dass du es dort mit Scheinsozialdemokraten, Scheinliberalen und Scheinkonservativen zu tun hast. Allein wenn ich einen Blick auf den deutschen Automobilstandort richte, dann waren es doch alle 4 Parteien im Bundestag, die damals die 13 Sanktionspakete, den Wirtschaftskrieg in Russland mitbeschlossen haben, ohne darüber nachzudenken, was das für den deutschen Energiesektor auslöst. Es waren alle vier Parteien im Übrigen, die in Deutschland die Atomkraftwerke abgeschalten haben, damit günstige Energie der Automobilwirtschaft entzogen
in
haben.
In Amerika werden jetzt gerade alle aufgedreht.
Exakt. Und zwar nächster Punkt. Es waren alle vier Parteien im Übrigen, die die Politik Angela Merkels des Einzelfalls bis hin zu Rubin in Mannheim und Solingen vier Tote weiterverfolgt haben. Allein wenn ich daran denke, dass seit dem Platzen der Regierung in Berlin nun eine qualifizierte Mehrheit im Bundestag da wäre, aus FDP, AfD und CDU, die Grenzen zu schließen, werden es die Scheinkonservativen wieder nicht tun, weil im Bierzeit poltern, wie der Herr Söder es heute halt regelmäßig tut, ist halt viel angenehmer, als tatsächlich für Recht und Ordnung im eigenen Land zu sorgen. Bei der Automobilindustrie Green Deal war EVP, also CDU, CSU, Österreichische Volkspartei mit der Frau von der Leyen, mit den Grünen und den europäischen Sozialdemokraten dabei, den Green Deal zu beschließen, den europäischen Verbrenner kaputt zu machen. Das VW-Werk, das gerade schließt und in Zukunft auch die Magna-Werke, die in Österreich bei den Zulieferbetrieben schließen werden, das ist in einem Kausalzusammenhang mit falschen politischen Entscheidungen. So, und am Ende haben sie uns Folgendes gegeben in Deutschland, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Gut, also, du hast zwar nichts mehr zum Fressen, du kannst dir den Strom nicht mehr leisten, du weißt nicht mehr, wie du die Leasingraten zahlen sollst. Die Betriebe, 28.000 Betriebe gehen pleite, aber du kannst jetzt sagen, ob es der Hund, der Blumentopf oder der Wasserhydrant bist. Einmal im Jahr frei, nach Entscheidung. Ich sage jetzt, ich erkläre mich zur Giraffe, musst du zu mir sagen, unter Strafandrohung, grüß Gott, Herr Giraffe. Das ist das
Frau Giraffe.
So, im Deutschen Bundestag sitzt ein Mann, ja, zu dem darf man jetzt nicht mehr Mann sagen, 10.000 Euro Strafe im Übrigen. So, der schaut aber aus wie ein Mann, hübsch hässlich wie Dresden nach 45, hat Oberarme wie ein Mann, spricht wie ein Mann, ja, geht und watschelt wie ein Mann. Und wie in des Kaisers neuen Kleider wurde von einem kaputten Parlament amtlich verordnet, das ist jetzt eine Frau. So, ich meine, entschuldige, Fasching, weißt du, heute ist 11.11. Genau. Um 11.11 Uhr war Faschingsbeginn. Das Problem bei Deutschland
deshalb
ist,
ja auch diese
die haben
Sendung
jetzt 365 Tage Karneval staatlich verordnet, nur sie haben keine Kropfen, das fressen können. Das ist das Riesenproblem der deutschen Politik. Und daher sage ich, wunderbar, dass
Donald Trump... Sie haben ja auch Stimmzettel, weil
wunderbar. Das heißt, sie können Demokratie nicht ausüben, wenn ans Papier fällt. Der G7-Industrienation fällt das Papier.
Das stimmt ja auch nicht.
Der Herr Lauterbach hat das ganze Scheißhäuselpapier für die Corona-Geschichte ausgegeben. Jeder Haushalt in Deutschland wurde mit Scheißhauspapier überfüllt, aber Wahlzettel haben sie gar nicht mehr. Sie können ja vielleicht unsere Kleber in Österreich nehmen, wenn sie irgendein Problem haben. Ich meine, wir dürfen ja nicht schimpfen.
Ist alles
wir mehr dreimal braucht, dass man ja.
Bundesvorsitzender ist. Also man fragt sich schon,
ist das Deutschland,
ob
ist am
dieses
Ende.
Europa noch zurechnungsfähig ist. Ne?
Diese nicht vorhandenen Papieren für die Wahl ist ja die größte Bankrotterklärung, die man je gesehen hat. Das ist ja eigentlich eine Zuspitzung, wobei man sagen muss, es hat ja die deutsche Wahlleiterin erklärt, dass, glaube ich, 11 Tonnen produziert werden können. Wenn man diese Rechnung dann aufstellt, dann kommt man drauf, es wird sich eh ausgehen. Also die Grundrechnungsarten beherrschen es offensichtlich auch nicht. Das Ganze ist wirklich, finde ich, spitzt das ganz gut zu auf die komplette Unfähigkeit, die dort vorherrscht. Und man kann wirklich nur froh sein, dass diese Ampel jetzt Geschichte ist.
Ja, aber apropos Geschichte ist, es wird nicht ganz so einfach sein. Weil die Frage ist, was kommt dann? Und da muss ich wieder mal ein Mini-Quiz einschieben. Wir haben ja eine Umfrage von gestern. Ja? Und da möchte ich ganz gern wissen, wie glaubt ihr denn, dass es in Deutschland derzeit steht? Wie viel Prozent, lieber Gerhard, glaubst du nach der gestrigen Bild am Sonntag Umfrage die CDU?
Ich habe die Bild 32. am Sonntag, genau, ich habe die Bild am Sonntag Umfrage ja. gesehen. Es ist die AfD, kann das jetzt alles ersparen, bevor du wieder sonst ein Quizchen mit Wölfchen machst. Ja. Also die AfD liegt bei 18% und der Rest über den werfen
bei 19%.
Der langen ja, großartig.
Merken,
vergiss auch alle diese Umfragen.
Also AfD
wenn
19%,
wir aus der Österreich-Wahl und aus der US-Wahl etwas lernen wollen, zum Krennreim. Wenn die Deutschen kein Papier haben, dann sollen sie ihnen das Papier der Umfrageinstitute geben, dann hat das wenigstens irgendeinen Sinn.
Aber trotzdem sollten wir uns das kurz anschauen. Also CDU 32%, AfD 19%, ja. wären gemeinsam 51%.
Tu mal abwarten.
Wäre eine potenzielle ja. Koalition, die es aber nicht geben wird, weil die CDU ja schon gesagt hat, kommt nicht in Frage, auf
also
gar
wird
keinen
die CDU,
Fall.
Also wird die CDU, und das ist super, wunderbar, dass du den Hinweis geliefert hast, Werden bürgerliche Wähler in Deutschland in 3 Monaten zur Wahlurne gehen, glauben, sie wollen einen, der rechts blinkt, am Ende wieder links abbiegt, weil er wird die Linken, der Sarah Wagenknecht, brauchen, er wird die Grünen brauchen, er wird die hinige FDP brauchen, falls die überhaupt noch im Bundestag reinkommt, er wird die Grünen brauchen und die SPD brauchen. Das heißt, es wird eine Allparteienkoalition gegen die AfD geben. So, das soll man den Wählern gleich noch vorher sagen, weil damit rufst du ja die deutschen Wähler regelrecht auf.
Schauen wir uns,
wird's noch mehr die AfD das so richtig knallt?
Weil unsere Zuschauer ja nicht so wie du Bild am Sonntag lesen. Also, die SPD ist runtergefallen von 25 auf 15%.
Ich hätte überhaupt was vorschlagen. Wir machen Folgendes, wir sparen das Papier von der Bild am Sonntag ein und stellen Wollen in Deutschland sicher, weil die verbrauchen jedes Mal 12 Millionen Tonnen ungelesenen Papier.
Gut. Also, SPD nur mehr 15% von 25, Grüne nur mehr 10% von 15, in vielen Umfragen sogar nur noch 8%, also die fallen unter 10%. Und FDP nur noch 4%, werden damit nicht mehr im Bundestag. So, gemeinsam hätten die jetzt noch atemberaubende 29%, die Ampel. Das muss man sich einmal vorstellen. Von 56% auf 29% runtergedonnert.
Ja, aber das ist ja nichts Neues.
Ja, dann kommt die Sarah Wagenknecht dazu, neu mit 7%. Die Linken fliegen raus, weil nur noch 4%. Also in Wahrheit wird Sarah Wagenknecht ein bisschen das Zünglein an der Waage sein, weil sich vielleicht SPD und CDU gar nicht mehr ausgeht. Und natürlich das Hinzunehmen der Grünen, das wäre ja dann die nächste Ampelkoalition, CDU, SPD, Grüne, das braucht das Land gerade noch.
Die CDU hat ja jetzt nach wie vor immer angekündigt, eine Koalition mit den Grünen bilden zu wollen, in den letzten Monaten, bevor die Ampel jetzt rausgeflogen ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, das hat in Österreich so großartig funktioniert, dass man das auf der Stelle nachmachen muss. Ja. Aber es ist schon die Frage, ob es jetzt nicht einmal bei der CDU, CSU ein Umdenken Richtung AfD geben muss.
Würdest du empfehlen?
Na, aber höchst empfehlen
als
würde ich das.
Als Express herausgeben.
Ja, weil da hat der Gerhard Groß
Würdest du höchst empfehlen? Wieso höchst empfehlen?
Völlig recht, weil wenn du eine bürgerliche Mehrheit, eine wirtschaftsliberale, konservativere, wir sind da bei der CDU.
Ja, also wirtschaftsliberal ist die AfD nicht gerade. Also ich meine, ich bin jetzt...
Ich widerspreche extrem ungern.
Aber wirtschaftsliberal sind...
Aber gut, wenn du da Alice Weidle Wirtschaftsprogramm anschaust, sind da durchaus wirtschaftsliberale Ideen dabei. Also wenn du das jetzt mit den Grünen vergleichst, sind wir da ganz weit im Sinne von Wirtschaftsstandort Deutschland angekommen. Also schon allein, wenn wir diesen ganzen Green-Deal-Wahnsinn
also,
einmal wieder rausnehmen.
Du würdest eine Koalition CDU-AfD lieben?
Lieben durch meine Kinder, aber wählen. Ich würde es vorschlagen zumindest.
Du würdest sie wählen, wenn man sowas wählen könnte.
Ich würde glauben, es ist die einzige Möglichkeit, dass Deutschland wieder auf einen Kurs kommt, der den Wohlstand sichert, weil du hast es ja gerade selber aufgezählt, wie soll denn das
gehen? Und dass die AfD zu rechtsradikal ist, kannst du als Express-AT-Herausgeberin nicht nachvollziehen.
Die AfD hat genau das gleiche Problem, wie es auch die FPÖ über Jahre hinweg hatte, dass du da ein paar verrückte Rechtsradikale drinnen hast, die dort ihre Bühne suchen und die muss man, wie der Gerald Groß vorher gesagt hat, konsequent ausschließen. Und da wird die AfD sowieso
aber
nicht drumherum
die ganze kommen. Partei ein bisschen sehr rechtsextrem?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, du hast gewisse, so wie Björn Höcke und so weiter, gewisse Figuren und ich glaube, da musst du wirklich ein Zeichen setzen, auch von der Führung der AfD, dass man sagt, das hat bei uns keinen Platz, das will man nicht, die schließt man aus. Das machen sie nicht gut. Also das muss man wirklich sagen, da sind sie schwach, das haben sie nicht geschafft, das hat die FPÖ, finde ich, deutlich besser gemacht. Das wird notwendig sein, das ist eine Art Reinigungsprozess. Und wenn man das einmal weg hat, ja.
Ja, ich möchte mal ernst dazu sagen, erstens, ich bin ja sehr viel in Deutschland unterwegs.
Bei der AfD als Sprecher.
Ja, tritt nächste Woche in Bayern auf.
Für die AfD.
Ende November in Hessen.
Für die AfD.
Ja, so. Das heißt,
und der Bundestagswahlkampf wird grandios für dich werden, weil du bist jeden Tag unterwegs.
Super,
für die AfD.
Ja, nein, ich freue mich schon irrsinnig drauf.
Noch ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit für uns zwischen.
Hoffentlich.
Jetzt einmal kurz wieder zurück. Ich kenne also sehr viele in der AfD. Ich kenne den Tino Kruppaller, die Alice Weidel, Katrin Ebner-Steiner, sehr viele Funktionäre dort. Mir ist kein einziges Mal jemand begegnet, der aus meiner Sicht rechtsextrem oder rechtsradikal wäre. Sondern das, was mir in Bayern und in anderen Bundesländern begegnet, hätten wir vor 2, 3 Jahrzehnten klassisch als Franz Josef Strauß, möglicherweise als Jörg Haider einsortiert. Das heißt, diese Diabolisierung, die man hier durchführt, auch von außen, diente in Wahrheit nur dazu, die AfD madig zu machen, mit der Nazi-Keule zu massieren. Und da warne ich davor. Natürlich, das sage ich, gibt es dort wie in allen anderen Parteien einen Narrensaum. Währenddessen Sozialdemokraten und Grüne heute halt einen Antifa-Narrensaum haben, den sie dort mitschleppen, hast du dort bei der AfD Leute, die aus der NPD gekommen sind oder wie auch immer. Dass du diesen Narrensaum klein halten musst, ja, weil, dieser kleine Narrensaum, am Ende das Image für alle macht, das ist vollkommen klar. Für mich sind die offiziellen Ansprechpartner dort die Funktionäre in Führungsfunktion, im Mittelbau etc., die das Bild machen sollten und nicht irgendwelche Idioten, die sich allzu wichtig nehmen. Und
also, auch Gerhard Groß liebt die AfD und empfiehlt eine AfD-CDU-Koalition, was mich sehr überrascht. Von einer CDU-SPD-Grün-Koalition hält er wenig, der Gerhard Groß.
Naja, mich würde es nicht wundern, wenn gerade das passiert.
Ja,
weil sie in Wahrheit das typische Bild einer scheinkonservativen Partei ist. Das haben wir in Österreich erlebt, Eva Schütz, Sebastian Kurz, 2019. Wir haben den rechtspolternden Sebastian Kurz erlebt, der sich dann ins Bett mit Alma Sadic, Sigi Maurer und Werner Kogler gelegt hat. Das ist ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wir erleben den rechtspolternden Karl Nehammer, der sich nun nach der Wahl ausgerechnet mit einem Austromarxisten mit dem Herrn Babler ins Bett legt.
Da danke ich vielmals für die Überleitung.
Scheinkonservatismus. Nicht rechts blinken und links abbiegen. Ganz einfach. Höchstens mal ist Legastheniker. Aber das sind ja alles politische Legastheniker. Die können zwischen rechts und links nicht unterscheiden.
Das war die perfekte Überleitung zu Teil 3. Kurze Werbepause noch einmal. Und dann reden wir über
rechts und links nicht unterscheiden kannst, zupfst in den Führerschein.
Kommende Ampelkoalition in Österreich. Wir sind gleich wieder da.
Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner. Live.
Ja, es ist wunderschön, nach einer kurzen Pause wieder mal mit Gerhard Groß und Eva Schütz diskutieren zu können. War ein ganz, ganz spannendes Duell. Den Herrn Trump haben wir abgefrühstückt, die Deutschen auch. Jetzt bleibt uns nur noch Österreich. Und da steuern wir jetzt, weil dieses Land ja so unglaublich zukunftsorientiert ist, genau auf die Koalition zu, die die Deutschen gerade zum Teufel gejagt haben. Nur mit dem Unterschied, dass sie von der ÖVP, von Karl Nehammer geleitet wird. Wir bekommen eine Ampelkoalition. ÖVP, SPÖ und die Neos. Und wenn die Neos zu frech sind und das Finanzministerium wollen, dann vielleicht doch die Grünen. Das Herz von Eva Schütz lacht, richtig?
Ja, aber eher ehrlich gesagt, weil dieses Szenario so viel Groteskes hat, muss man irgendwie schmunzeln. Ich finde es auch ganz witzig von den Neos, einfach mal das Finanzministerium zu fordern. Niemand fordert irgendein
Frei
Ministerium.
Nach
Lindner. Aber die Neos denken sich, warum nicht das Finanzministerium?
Wenn es die FDP gerade an die Wand gefahren hat, fangen wir gleich an.
Dann machen wir das auch, wobei man sagen muss, dass der beliebteste Job in der Bundesrepublik sicher nicht der nächste Finanzminister sein wird, weil ich glaube, da müsste man meinen, dass jemand anbietet, einfach davonrennen, weil da kannst du nichts gewinnen, vor allem nicht in diesem Beamtenapparat. Aber egal, die Neos wollen es trotzdem.
Die SPÖ hat schon gesagt, sie will es nicht.
Ja, ich verstehe es. Also, da muss man ehrlich sagen, ist die SPÖ vernünftiger als die Neos, weil warum sich sowas aussucht, da kann man nicht gewinnen. Aber ja, es ist erstaunlich, dass man auch hier eigentlich gegen den Wähler willen. Und der wäre halt, ich meine, ihr habt ja viele Umfragen auch, es ist die Mehrheit der Österreicher zurzeit, auch Umfragen für eine FPÖ-ÖVP-Regierung. Nein, man macht das Gegenteil, man macht das Modell, das schon in Deutschland nicht funktioniert hat. Man macht die ÖVP, gut, da sagst du wahrscheinlich, es scheinkonservativ, das finde ich nicht so, also die haben schon einen konservativen, wirtschaftsfreundlichen Kern. Dann nimmst gleich die Marxisten dazu, weil es ist ja die SPÖ und Andreas Babler, nicht die SPÖ der Pragmaten, die gibt es ja auch, aber die sind irgendwie gerade ein bisschen verschwunden. Nein, du nimmst ja die Gruppe der Marxisten und dann noch die Neos, wobei man da nicht ganz weiß.
Oder die Grünen.
Gut, wenn man sich die Grünen dazu nimmt, sollte man Neuwahlen ausrufen.
Ja,
also das, finde ich, wäre von der Optik her eine derartige Katastrophe. Da gibt es gar nichts mehr zu retten. Trotzdem auch die Neos ja wirtschaftspolitisch vielleicht doch noch eher konservativ.
Sollte man nicht ohnehin Neuwahlen ausrufen, Eva?
Ich glaube, wir steuern hier auf eine Katastrophe zu. Ja, ich glaube, wir steuern da wirklich auf eine Katastrophe zu. Und wenn die das so machen wie ÖVP und die Grünen, dass sie nämlich sich so anklammern, weil sie ja wissen, dass sie bei den nächsten Wahlen verlieren werden, dann haben wir das auch noch 5 Jahre diesen Wahnsinn. Und da muss man halt schauen, wie Österreich dann überlebt, wirtschaftlich.
Gerhard, überleben wir wirtschaftlich oder wie siehst du das?
Schwierige Frage. Ich möchte dir in einem widersprechen. Schau, wenn eine Partei eine Wirtschaftspartei ist und Sparsinn und Wirtschaftlichkeit einbringen will, aber dann dafür in der Regierung für das höchste Staatsdefizit verantwortlich ist, so dass selbst Bruno Kreisky als Waisenknabe dasteht, dann hast du ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Und uns vor allem sagen, vor der Wahl noch sagt, das ist alles kein Problem.
Sie haben den Budgetausschuss des österreichischen Nationalrates angelogen. Das ist
die Wähler vor allem.
Sie haben die Wählerinnen und Wähler angelogen. Dann handelt es sich nicht mehr um Konservative, sondern in Wahrheit um Heuchler. Wenn eine Partei, Eva, in Wahlkämpfen sagt, wir wollen keine illegale Migration mehr, wir wollen eine Obergrenze, wir machen die Grenzen dicht. Und dann kommst du drauf, dass in Ihrer Regierungszeit im Innenministerium nach 2015 die höchsten Zuwachsraten in Migration, unkontrollierter Migration in Österreich zu verzeichnen waren, dann ist das eine Lüge. Wenn ausgerechnet Scheinkonservative das rote Wien kritisieren, dass hier 4.800 Euro an eine syrische Asylantenfamilie gezahlt werden, währenddessen jeder in dem Land 1.800 Euro Durchschnittsgehalt hat, und die kritisieren das, und dann kommst du darauf, dass die schwarze ÖVP in der Steiermark gleich 5.400 an einer Migrantenfamilie zahlt, dann ist das Lüge und Heuchelei. Und daher bitte nur Folgendes. Die Konservativen, und das ist ja das große Problem, die sogenannten Konservativen von damals sind es heute nicht mehr. Sie sind politische Legastheniker. Okay, sie kriegen nicht einmal einen Führerschein, wenn sie einen machen. Wer jetzt zwischen links und rechts nicht unterscheiden kann, der kriegt keinen Führerschein. Ja? Dem wird er zupft.
Echt? In Österreich schon?
Naja, so, und das ist das Hauptproblem der ÖVP gegenwärtig. Wenn am Ende die ÖVP sagt, und jetzt nur noch ein Beispiel, wir wollen eine Brandmauer gegen rechts bauen, gegen den Herrn Kickl. Und dann kommst drauf, sie sitzen in Vorarlberg mit einem Kickl-Vertrauten, in Salzburg mit einer Kickl-Vertrauten, in Oberösterreich, in Niederösterreich, überall drinnen, dann ist das unglaubwürdig, weil am Ende subsumiert sich alles nur, wir wollen den Herrn Nehammer ein finanzielles Auskommen liefern. Und das ist das Hauptproblem derzeit an der ÖVP. Und der Wirtschaftsflügel der ÖVP, der ist kaltgestellt. Du wirst ja wohl nicht behaupten, dass der Herr Mara, der bestenfalls für Studien irgendwann einmal in der ÖVP verantwortlich ist, ein Unternehmer ist. Der unternimmt gar nichts, der weiß nicht, der kann nicht einmal seine 10 Wurstfinger zusammenziehen. Das ist der große Wirtschaftsvertreter. Alle großen Wirtschaftsvertreter der ÖVP sind kaltgestellt. Der Bauernbund ist kaltgestellt, die Landwirte sind kaltgestellt. Das ist eine ÖAP-Partei. So, das sind die sogenannten christlich-sozialen. Ich sage dazu Herz-Jesu-Kommunisten. In Wahrheit beten sie an das Herz-Jesu-Kind. Und hinten haben es Lenin oder Karl Marx, mein Kapital, ins Lenin-Parteibuch eingesteckt. Das ist das Wesen dieses linken Konservatismus und das geht sich heute nicht mehr aus. Warum? Weil du natürlich am rechten Bereich, im konservativen Bereich, Player und Herausforderer hast, wie die Freiheitliche Partei, die Schweizer Volkspartei. Da gibt es jetzt im Übrigen auch keine EVP mehr in der Schweiz. In Italien Christdemokraten, Giulio Andreotti, puff, da ist der Silvio Berlusconi gekommen, da ist die Giorgia Meloni gekommen, alle anderen. Das heißt, diese scheinkonservativen Parteien, auch die britischen Konservativen, werden überall abgewehrt. Und in Deutschland klammern sie sich noch fest, weil sie besonders gut lügen. Aber am Ende liegen sie halt nur. Und wenn jetzt die AfD etwas richtig machen sollte, dann schlockt sie ganz klare bürgerliche Pflöcke ein und räuchert die deutsche CDU und CSU ab.
So, und in Österreich hast du das nicht? Die Ampelkoalition, die wir jetzt bekommen.
Ja, was ich nicht verstehe, was ich nicht verstehe. Wir sind da 60, 70 Kilometer, 100 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, okay? So. Wir sehen, dass diese Ampelkoalition Deutschland volkswirtschaftlich an die Wand gefahren hat. Energiekrise, Inflation, Einzelfall, nicht einmal mehr Papier haben zum Wählen. Und da schaust du rüber, nur mehr Häuselpapier haben sie. Sie bestehen auch nur mehr aus Menschen, die Häuselpapier verkaufen. Für mehr sind sie nicht, die Regierung ist für mehr nicht da. So. Und dann Meinungsfreiheit haben sie eingeschränkt mit Paragraphen wie Beleidigung politischer Personen. Lass das hier Blödheiten. So. Und dann bist du Charlie Nehammer, Schmähhammer, sitzt mit der Kathi Schmähhammer zusammen in deinem Zimmer Kugelkabinett, Kuba Libre Kathi, und so, oh, was machen wir? Dann schlagst du die Zeitung auf Scholz, Baerbock, Lindner, und dann sagst du, genau das machen wir. Genau das machen wir. Lernst nichts aus dem, dass Mehrheiten unterschiedlicher Parteien nichts bringen, dass eine Drei-Parteien-Koalition nur Stillstand bringt, dass das alles den Bach will. Tun weiter. Heute haben sie sich wieder getroffen, alle. Ja, super, es war halt nichts gewesen. Also wenn einmal einer fällt, habe ich überhaupt kein Problem. Wenn einer liegen bleibt in seiner Blödheit, in seiner Gosse der Dummheit der Gelebten, dann habe ich ein gewaltiges Problem, weil wir zahlen für den Scheiß mit einem Sparpaket, das in wenigen Wochen
kommt. Da wollen wir leiden daran.
Naja, logisch. Wir haben im TV-Studio Spaß. Stell dir vor, die Regierung kommt zustande. Sigi Maurer Außenministerin. Dann ja, weiß ich nicht, den Putin und Orban und Putin und Trump, nur mein Stinkefinger. Kann kein Wort Englisch, kann gleich wie die Baerbock, Legastheniker, Autisten in Wahrheit. So, stell dir vor, dann kommt vielleicht noch einmal der Werner Kogler wieder, ja, österreichischer Weinbauminister. Ja, das ist ja eine Hetz, oder der Schorsch Dornauer heute über die Schrottflinte gelaufen. Ja. Super, ich mein, stell dir vor, der wird Schrottflintenminister an der Jagdschein.
Ja, ist ernsthaft.
Dabei hätte er italienische Granaten im Bett, was macht er, geht zu Schrottflinten hin, verstehe ich auch nicht. Ja. Das ist alles, das am Ende ist der Herr Babler.
So. Gut. So, okay. Gut. Bevor also das Ganze wirklich zum Fasching-Start wird, muss ich dir noch eine ernste Frage stellen. Du warst ja lange durchaus eine Sympathisantin der NEOS und der Beate Meinl-Reisinger. Das heißt, das eigentlich müsstest du dich ja jetzt freuen, wenn die in die Regierung kommen und wenn die jetzt das Finanzministerium übernehmen, müsstest du ja sagen, da lacht mein Eva Schütz Herausgeberinnenherz.
Naja, also das war damals noch nicht Beate Meinl-Reisinger, sondern es war damals noch Matthias Strolz und wie die NEOS begonnen haben, haben
wir... Nein, ich habe dich jetzt auch im Studio gehabt, wo du Beate Meinl-Reisinger sehr positiv bewertet.
Stimmt, weil ich finde, dass sie einen guten Wahlkampf gemacht hat und weil ich finde, dass sie in diesen Diskussionen oft die einzige war, die Sachargumente gebracht hat. Und das war jetzt zum Beispiel gegen einen Andreas Babler durchaus auf und da war, finde ich, auch vom intellektuellen Niveau Beate Meinl-Reisinger deutlich vorne. Und das habe ich damals erwähnt. Aber prinzipiell eine liberale Partei in Österreich, glaube ich, wäre schon etwas sehr Positives. Und so haben ja die NEOS auch gestartet. Mittlerweile haben sie sich halt ein bisschen abgeschliffen, damit... Du hast natürlich das Problem, liberal.
Na, wäre es jetzt gut, wenn wir eine Ampelkoalition mit den NEOS bekommen? ÖVP, SPÖ, NEOS, oder wäre das nicht gut?
Nein, es wäre nicht gut. Gut wäre eine stabile Mehrheit mit FPÖ und ÖVP. Wenn man eine dritte Partei hat mit dieser komischen Ampelkoalition, dann sind die NEOS noch 3000 Mal besser als die Grünen.
Verstehe.
Schau, Faktum ist, es gilt der Wählerwille. Vor einem Monat und drei Wochen sind Österreichs Wähler zusammengekommen. Sie haben eine Partei mit der relativen Mehrheit ausgestattet. Mhm. Der österreichische Bundespräsident, Bandscheiben-Opi, ja, wobei bei der Operation, so wie ich gesagt, die Ärzte haben kein Rückgrat gefunden. Gell? Also ich weiß nicht, wie man eine Bandscheiben zusammenklebt.
Faschingsstaat.
Naja, heute ist 11.11. So, der negiert den Wählerwillen mit dem Herrn Nehammer, brechen in Wahrheit die demokratische Tradition in unserem Land. Ja. Und ich sage, die einzige Chance ist steirische Landtagswahl. Es muss ordentlich duschen.
Wer gewinnt?
Und danach wird es auch im Bund Änderung geben. Ich glaube, wenn die Freiheitliche Partei in der Steiermark, teils aus Überzeugung, teils aus Zuneigung zum Spitzenkandidaten, in dem Fall Kunasek, aber teils auch aus Protest gegenüber der ÖVP, zu einem ordentlichen Knall kommt in der Steiermark, dann wird ein ordentlicher Knall über 30%, ja? Glatter Abstand zur ÖVP, dann duscht so, dass der Karl Nehammer keine 24 Stunden im Amt.
Na, dann schauen wir uns doch als Letztes auch noch die Umfrage in der Steiermark an. Wie viel Prozent hat dort derzeit die FPÖ?
Ich freue mich, dass du
in so Deutschland
ein Papier hast.
30% circa.
Jawohl, stimmt, 1:0 wieder für die Eva Schütz, 30. Wie viel Prozent für die ÖVP?
Also laut Umfrage 25, glaube ich.
26.
Ja, aber wäre nicht mehr.
Und wie viel Prozent für die SPÖ?
Stimmt ja nicht mehr.
21.
Ja. 24. Ja, also laut dieser Umfrage.
Aber,
aber gibt es nicht auch schon so Spekulationen, dass die ÖVP hinter der SPÖ zum Liegen kommen könnte?
Ich glaube, dass die ÖVP ziemlich auf dem zweiten, mit vollem Abstand, also großen Abstand, ziemlich einplafoniert ist. Und schau, die SPÖ ist
schon auf 32%.
Die SPÖ ist ja auch nicht in einer lustigen Geschichte.
Ich mein,
die SPÖ, du weißt nicht, ob du jetzt der Rudi Fussi, vor 6 Jahren ist er uns aus dem Studium fleucht. Der ist davon gelaufen. Ja. Wie will überhaupt einer SPÖ-Vorsitzender werden, der vor einem Groß davon rennt?
Ich mein, naja, du bist schon sehr einschüchternd, muss ich ehrlich
sagen. Du hast ihn auch sehr beleidigt. Muss man
sagen. Du warst doch nicht mehr zu ihm.
Indem ich ihm damals den Migrationspakt vorlesen konnte, nachdem er nur die Zeitungen überflogen hat und im Wald flach wie Holland ist geistig. Ja. Aber das würde zur SPÖ passen. Ja. Geistige Flachwurzel in Wahrheit. Überall,
also wäre der Fussi ein guter der SPÖ-Spitzenkandidat, zum Schluss zu kommen?
Ich bin auch der Meinung, jetzt sind wir wirklich an der Zeit, wo man die SPÖ, vielleicht findet man in der Urne von Bruno Kreisky noch etwas, was man zusammenkleben kann irgendwie, was man noch hinstellen kann. Ich glaube, das würde mehr Effekt auslösen als jeder, den ich dort sehe.
Und Fussi würdest du lieben als
SPÖ? Sehr, aber was glaubst du, was wir für einen Spaß haben im Studio?
So. Und du, was hältst du von Rudi Fuchs?
Ich finde, er macht das recht, er macht das gut. Ich finde auch seine Pressekonferenzen gut. Ich finde auch sein Programm nicht schlecht. Er ist ein guter, klar, er hat natürlich viel Erfahrung als PR-Berater. Ob er sich denn in der SPÖ durchsetzen kann, weiß ich nicht.
Du meinst, er gewinnt das noch allen Ernstes?
Das weiß ich nicht. Aber immerhin, er ist, glaube ich, jetzt auf diesen 10.000 Unterstützungserklärungen. Ob er es gewinnt, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest mal ein Anstoß. 14 braucht er, für die SPÖ thematisch in eine andere Richtung zu gehen. Und warum nicht?
Und wer gewinnt in der Steiermark und was passiert dann? Kriegen wir dann Neuwahlen, wenn der dort, sagen wir, 35% schafft? Und dann kann man ja eigentlich diese Koalition auf Bundesebene nicht mehr machen.
Eigentlich müsste dann die Funktionäre in der ÖVP sagen, lieber Karl Nehammer, vielen Dank, wir machen das nicht mehr mit, wir verlieren da jede Wahl. Dann kommen noch die Gemeindebundwahlen in Niederösterreich, wir wollen das so nicht mehr und bitte, wir unterstützen diesen
Kurs. Die sollen ihn raushauen.
Eigentlich sollten sie ihn raushauen, muss man sagen. Aber ob sie es dann tun und wie auch immer, du weißt eh, Bundeskanzler bleibt man trotzdem gern.
Aber du meinst, wann der Kunasek in der Steiermark Nummer 1 wird und über 30% kommt, dann kann es diese Ampelkoalition nicht. Hat der Nehammer
ausgenehammert. Wolfgang, in den Bezirken draußen liegt die FPÖ ganz klar auf Platz 1 und der Battleground Graz ist mittlerweile auch verspielt. Da ist jetzt vorige Woche die Krankenfürsorgeanstalt der Stadt Graz mit 10.000 Versicherten in die Luft gegangen. Der Verantwortliche ist ein ÖVP-Gemeinderat. Die ÖVP-Finanzstadträte haben zugeschaut. Der ist jetzt sogar Wirtschaftsstadtrat. Das heißt, überall, wo diese ÖVP hinlangt, ist verbrannte Erde. Die Spitäler schließen es. Jetzt haben sie einen Rechnungshofbericht über die obersteirischen Spitäler gekriegt. Die Zuwanderung haben sie mitgemacht. Der Drechsler war bei der Impfpflicht dabei. Also allein, wenn ich mir das alles anschaue, ich muss da sagen, in 2 Wochen wird es einen ordentlichen Clasher machen.
Aber was passiert dann, wenn es clasht? Was passiert dann?
Dann wird es, glaube ich, binnen von 24 Stunden bei den ÖVP-Landeshauptleuten auch in Wien und überall ein Umdenken geben und sagen, Charlie, go home. Wirklich. Gut. Da lässt sich keine Koalition
abbiegen. Schönes Schlusswort am 11.
Und vielleicht kommt dann Sebastian Kurz wieder zurück.
So. Ja. Das war Gerald Gross am 11.11. Das war Eva Schütz. Danke, Eva,
Dankeschön,
dass du ins Studio gekommen bist. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir toppen das Ganze jetzt noch mit einem wirklichen Watschenduell. Es diskutieren. Miesig gegen Leposchitz. Gleich geht's los.